Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann, bei euch einen Dienst tun. Das Thema, was ich habe, ist, ich bin ja sonst eigentlich ein Verfechter von nur Bibeltext und dann Auslegung, aber ich habe heute ein Thema. Und mir ist bewusst, dass ich dieses Thema nur aus einer einzigen Richtung beleuchten kann. Und dass es ganz viele wichtige Ergänzungen gäbe, die aber alle in 35 Minuten nicht reinpassen. Darum begnügt euch bitte mit dem und ja, wir wollen einfach mal sehen. Es soll heute gehen um das Thema Liebe. Ist kein Jugendstundenthema, ist auch nicht für die Teenies gedacht, sondern wir sind alle angesprochen. Und ich will zunächst einmal über einige Worte reden, die in der Bibel mit im Deutschen mit Liebe übersetzt werden. Das ist einmal das Wort, welches im Neuen Testament am häufigsten für Liebe verwendet wird, das ist das Wort Agape. Dieses Wort Agape, ich komme gleich noch intensiver dazu, ein zweites Wort ist Philia. Philia. Ich sage jetzt einfach mal, die werden im Deutschen eigentlich alle mit Liebe übersetzt. Dann gibt es das Wort Eros. Dieses Wort kommt im Neuen Testament nicht vor. Also immer wenn im Neuen Testament von Liebe die Rede ist, steht an keiner Stelle das Wort Eros. Ist ganz wichtig, das auch zu wissen. Und dann gibt es noch ein Wort Storge, was auch so Menschenliebe bezeichnet. Das kommt nur einmal vor als nicht vorhanden, also das Gegenteil davon, also Astorge, also fehlende Liebe. Ansonsten in der Hauptsache geht es also um Agape. Das Neue Testament versteht dieses griechische Wort Agape, was es ja vorher schon gab, und füllt dieses Wort ganz neu mit der Liebe Gottes. Also das Neue Testament verändert im Grunde die Bedeutung des Wortes Agape, was es im Griechischen ja schon gab, und verwendet dieses Wort für die Liebe Gottes zu uns Menschen. Das ist eine Liebe, die sich darin zeigt, dass Gott seinen Sohn gesandt hat in die Welt, zu uns, für uns, der gekommen ist, um am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden zu sterben. Der Schuldlose für die Sünder. Also dieses Wort Agape bezeichnet eine sich völlig hingebende Liebe. Eine Liebe, die nicht in dem Geliebten seine Ursache hat, also nicht in uns, weil wir so gut wären, sondern in dem Liebenden, weil er lieben will. Dieses Wort wird auch verwendet für die Liebe von Menschen zu Gott. Aber dann immer mit der Einschränkung, dass der Mensch sich diese Liebe, die er selbst nicht machen kann, erst von Gott schenken lassen muss. Er hat sie nicht von sich aus. Wir können keine Agape machen, aber wir dürfen immer wieder von Gott darum bitten. Dann gehört die Agape zur Frucht des Geistes. Steht in Galater 5, 22. Dann wird die Agape beschrieben, also wie eine Definition in 1. Korinther 13, wo es immer heißt, was die Liebe alles kann und was sie tut und was sie nicht tut. Und dann wird in 1. Korinther 14, Vers 1 auch gesagt, wir sollen nach dieser Liebe streben. Dann die zweite Form, die auch im Neuen Testament vorkommt, die Philia, die bezeichnet mehr eine Freundschaft. Gut Freund sein, jemanden lieb haben, könnte man auch sagen. Jemand gern haben, es ist so der Bedeutungsrahmen dieses anderen Wortes Philia. Da gibt es auch noch die Ableitung Phileo. Das ist eine Liebe, die sich auch auf gemeinsame Interessen stützt. Also da sind zwei im Angelverein und deshalb mögen die sich. Das ist so eine ganz einfache Geschichte. Ich sagte schon, dass das Wort Eros, von dem unser Wort Erotik kommt, welches die geschlechtliche Liebe meint, das ist, findet keine Verwendung im Neuen Testament. Und das Wort Storge, soweit wie ich gefunden habe, nur ein einziges Mal. Jetzt möchte ich einen Bibeltext lesen und anhand dieses Bibeltextes wollen wir uns dann auch diesem Problemkreis nähern. Ich lese uns mal Johannes 21, die Verse 15 bis 17. Da heißt es: Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Also das Thema ist die Frage: Liebst du mich? Jesus stellt hier dem Petrus drei Fragen. Und es ist nicht dreimal die gleiche Frage, sondern es sind drei verschiedene Fragen. Ich will versuchen, das mit euch zusammen so herauszuarbeiten, dass ihr das auch aufnehmen könnt. Die erste Frage lautete: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Hier ist von dieser Agape die Rede, von dieser selbstlosen Liebe, die ein Mensch eigentlich von sich aus gar nicht haben kann. Und es ist die Frage, ob Simon, also Petrus, von dieser Agape mehr Liebe hat zu ihm, zu Jesus, als zum Beispiel Johannes zu Jesus hat. Oder Thomas, also Thomas und Johannes und Bartholomäus und wie die Jünger alle heißen, sie haben Agape zu Jesus vielleicht. Und der Herr Jesus fragt den Petrus jetzt: Hast du mehr Agape zu mir als die anderen? Und die Antwort des Petrus ist hochinteressant. Er sagt: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dieses Wort, was Petrus verwendet für Liebhaben, ist aber nicht das Wort Agape, sondern das ist das Wort Phileo. Er antwortet, also er gibt viel weniger zurück, als der Herr Jesus gefragt hat. Er sagt zwar Ja am Anfang, aber eigentlich heißt seine Antwort Nein. Diese Agape, nach der du fragst, in diesem Ausmaße habe ich nicht. Aber Herr, du weißt, ich bin dein Freund. Also zwei Grade weniger. Nicht mehr Agape, überhaupt nicht Agape, aber Freund. Also Niveau Angelverein. Die zweite Frage, die der Herr Jesus dem Petrus stellt, heißt: Petrus, liebst du mich? Wir merken, jetzt lässt der Herr Jesus dieses mehr als die anderen schon weg. Er fragt jetzt nur noch nach der Agape. Er sagt: Petrus, hast du diese Agape zu mir, diese selbstlose Liebe zu mir? Er fragt also nach weniger, er lässt also ab in dem, was er erfragt. Und Petrus sagt wieder: Ja, Herr, du weißt, dass ich dein Freund bin. Also eigentlich hätte er sagen müssen, auch wieder auf die Frage, so wie sie gestellt war, Nein. Er hat das Nein nett formuliert, aber er hat es klar rübergebracht. Diese Agape habe ich nicht. Dann die dritte Frage. Da heißt es, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und jetzt fragt Jesus nach dieser Freundschaft. Jetzt verwendet der Herr Jesus auch dieses Wort für Freundschaft, Phileo. Und darum heißt es im Text auch, dass Petrus traurig wurde. Nicht weil der Herr Jesus dreimal was gefragt hat. Das ist falsch. Petrus wurde nicht traurig, weil der Herr Jesus dreimal gefragt hat, sondern weil er beim dritten Mal gefragt hat, hast du mich lieb? Und jetzt praktisch noch eine Stufe abgelassen hat und jetzt sich auf das Niveau begeben hat, was er immer versichert hat. Ja, Herr, du weißt, dass er das jetzt auch hinterfragt. Da wird Petrus traurig. Und er antwortet, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Warum stellt der Herr Jesus gerade dem Petrus diese drei Fragen? Es gibt darauf viele Antworten, wir können keine mit 100%iger Sicherheit sagen, aber vielleicht deshalb, weil der Petrus ja auch dreimal geschworen hat, ihn nicht einmal zu kennen. Diese erste Frage, die der Herr Jesus dem Petrus stellt, liebst du mich mehr als diese, die ist eine erzieherische Frage. Die hilft dem Petrus zu begreifen, der sich ja gern über die anderen gestellt hat, der ja gesagt hat, Herr, wenn dich alle verlassen, also dem Johannes traue ich das zu und dem Thomas sowieso und naja, aber ich werde dich nicht verlassen. Also er hat sich schon über die anderen gestellt. Und jetzt fragt der Herr Jesus danach, ja, stehst du über den anderen in deiner Liebe, in deiner Treue zu mir? Und die hilft ihm zu begreifen, das ist ja gar nicht der Fall, das stimmt ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht besser als die anderen. Die zweite Frage, wo der Herr Jesus dann fragt, liebst du mich? Diese Frage zeigt dem Petrus, dass er selbst nicht in der Lage ist, diese Liebe, gar nicht mehr um mehr als die anderen, sondern überhaupt diese Liebe zu haben. Er kann sie nicht produzieren. Und die dritte Frage, wo der Herr Jesus den Petrus fragt, hast du mich lieb? Also bist du mein Freund auf diesem Niveau? Da zeigt er dem Petrus, dass er dennoch an das anknüpft, was bei Petrus vorhanden ist. Diese Freundschaft, die ist ja bei Petrus da. Er will ja treu sein. Er will ja Freund sein. Er will ihm beistehen. Und jedes Mal hat er ja auch eine Aufgabe zugeteilt bekommen. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Es gibt eine Bibelstelle von Paulus im 2. Timotheusbrief, da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Dieses Wort bezieht sich ganz klar auf uns. Das ist an uns gerichtet, an die Gemeinde gerichtet. Und das heißt, dass wir die Schrift und Prinzipien der Schrift auf uns anzuwenden haben. Wir sollen die Schrift anwenden. Wir sollen sie nicht nur lesen und sagen, ach, war das eine schöne Geschichte damals oder ich hätte mir einen anderen Ausgang gewünscht, sondern wir sollen eine Anwendung finden für unser praktisches Leben, für den Montag, für den Dienstag. Hier ist ein Bild, ich will auch diese zweite Stelle jetzt nicht auslegen, ich will nur das Prinzip erwähnen. Hier ist die Rede von Überführung. Überführung kennen wir ja aus dem Straßenverkehr zum Beispiel. Da gibt es Autobahnbrücken, da gibt es Umleitungen, wo man über ein Hindernis gebracht wird, wo einem geholfen wird, die Richtung zu ändern. Zum Beispiel, wenn ich auf der Autobahn nicht an eine Autobahnkreuzung komme oder an eine Abfahrt mit einer Überführung, kann ich die Richtung nicht ändern. Dann muss ich immer geradeaus fahren, immer geradeaus, bis eine Überführung kommt. Und dann kann ich entweder die Richtung ändern oder eine Brücke ist ja auch eine Überführung, dann kann ich ein Hindernis, was ich sonst mit meinem Auto nicht überwinden könnte, kann ich überwinden. Also das steckt in dem Wort Überführung drin. Und die Schrift ist zur Überführung für uns. Gestern oder vorgestern in den Nachrichten, da kam mir noch ein interessantes Vergleichsbild gebracht, was ich auch nur kurz erwähnen will. Die Särge von den Kindern wurden auch übergeführt. Da steckt dieses Wort auch drin. Also auch Tote, die sich allein nicht mehr bewegen können. Und wir sind ja geistlich tot. Der natürliche Mensch ist geistlich tot. Und ihn zu überführen, ihn an einen anderen Punkt zu bringen, ist auch, steckt auch drin in diesem Wort Überführung. Und dazu ist die Schrift da. Es ist also legitim zu fragen, dazu benutze ich jetzt dieses Sprungbrett von 2. Timotheus. Es ist also legitim zu fragen, was würde ich antworten? Das ist jetzt nicht von mir hineinkonstruiert, das ist wirklich legitim zu fragen, was würde ich antworten, wenn Jesus mir diese drei Fragen stellen würde? Und dem wollen wir uns jetzt einmal stellen. Da müssen wir uns gleich manchmal fragen, Petrus müssen drei Fragen gestellt werden, weil er den Herrn dreimal verleugnet hat. Ich habe mich manchmal gefragt, ja, wie oft hätte der Herr mich fragen müssen? Hätten dreimal gereicht? Ich glaube es nicht. Er hätte wohl öfter fragen müssen, weil ich ihn in meinem Alltag viel öfter verleugne. Wie könnten diese Fragen denn etwa lauten? Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie genauso wären wie bei Petrus. Da müsste ich mich fragen, liebe ich ihn denn mit dieser selbstlosen Liebe, mit dieser Agape mehr als meine anderen Geschwister? Stehe ich mit meiner Liebe zum Herrn tatsächlich höher als meine Geschwister? Das ist wahrscheinlich auch eine erzieherische Frage für uns. Denn wir neigen dazu, uns selbst zu gut einzustufen. Wir neigen dazu, uns für gut zu halten, uns für treu zu halten, obwohl wir es auch oft gar nicht sind. Und auch hier wird unsere Antwort wohl eher sehr bescheiden ausfallen, also meine jedenfalls. Die zweite Frage, liebe ich ihn überhaupt mit dieser Liebe? Die dritte Frage, bin ich denn wenigstens sein Freund? Das heißt, sind seine Interessen denn wirklich meine Interessen? Ich erinnere an Angelverein. Oder haben wir in Wirklichkeit nicht mal die gleichen Interessen? Die letzten beiden Fragen, denen wollen wir uns jetzt intensiver nähern. Petrus hat ja dem Herrn immer wieder seine Freundschaft, seine Freundesliebe bestätigt und jedes Mal wurde ihm anschließend eine Aufgabe zugeteilt. Und die Liebe zum Herrn, auch wenn sie noch so schwach und unvollkommen ist, scheint also eine Voraussetzung zu sein, um überhaupt im Reich Gottes arbeiten zu können. Das könnte man fast vermuten, weil der Herr Jesus immer, nachdem Petrus gesagt hat, ja, du weißt, ich will dein Freund sein, dann hat er ihm immer eine Aufgabe gegeben. Ganz offensichtlich sucht der Herr Jesus die Liebe in denen, die zu ihm gehören wollen. Wie war das bei Petrus? Es heißt in Markus, wenn wir da mal reingucken wollten, dass Petrus ihm vom Weiten folgte, als der Herr Jesus abgeführt wurde, als er verhaftet wurde. Er folgte ihm vom Weiten bis hinein in den Hof des hohen Priesters. Und er saß da dann am Feuer bei seinen Dienern und wärmte sich mit. Warum war er denn da? Warum hat denn der Petrus sich in die Höhle des Löwen begeben? Ja, weil er sein Freund war. Weil Petrus echt diese Freundschaft mit Ja beantworten konnte. Weil er wirklich sagen konnte, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darum ist er dahin gegangen. Und dann hatte er doch da so schlimm versagt. Dann ist er in eine Situation gekommen, der er einfach nicht gewachsen war, wo seine Phileo, seine Freundesliebe nicht ausreichte. Und dann heißt es, und der Herr wandte sich um und guckte den Petrus nur an Und dann geht er hinaus und weint bitterlich. Wie gut, dass er an dieser Stelle zerbrechen konnte. Wie gut, dass er an dieser Stelle erkennen konnte, ja, so bin ich. So bin ich. Und er fing an, über sich selbst zu weinen und traurig zu werden. Wir wissen dann später von Petrus, dass er diese Agape zum Herrn bekommen hat, als er dann der Petrus war, der letztendlich für seinen Herrn gestorben ist, der diese Liebe mit seinem Leben bezahlt hat. Diese reine Liebe, die Agape, die wir auch wie der Petrus nicht selbst machen können. Aber wir dürfen ihn bitten, uns diese Liebe zu schenken. An dieser Stelle nur noch ein ganz kurzes Blitzlicht zu einer ganz anderen Situation, wo der Herr Jesus bei einem Pharisäer ist, zum Mittag eingeladen, und dann kommt die Sünderin und wäscht dem, weint bei dem Herrn Jesus an seinen Füßen und benetzt sie mit ihren Tränen und trocknet sie. Und der Pharisäer sagt dann, wenn dieser ein Prophet wäre, dann wüsste er, was für eine Frau das hier ist. Ja? Und dann, wo der Herr Jesus ihn dann auf diesen Gedanken hin anspricht, also damit zeigt, ich bin ein Prophet, ich weiß, was du gerade gedacht hast, ich weiß auch, wer diese Frau ist, und ihr dann sagt, weißt du, ihr ist viel vergeben worden, darum liebt sie viel. Und dir ist wenig vergeben worden, darum liebst du wenig. Also das ist ein ganz anderer Aspekt, den ich jetzt hier einfach nur mal so parallel hinstellen will. Die Lösung, die ich für mich gefunden habe, jetzt für meinen Gedankengang, ist ein Wort aus dem Alten Testament, aus dem Lied der Lieder, aus dem Hohen Lied. Da wird in Kapitel 1, Vers 4 die Braut zitiert. Das ist ja ein Bild zwischen Braut und Bräutigam, wo es also um diese irdische Liebe erst einmal geht, was aber auch übertragen wird auf die Liebe der Braut, des Lammes zum Lamm, also der Gemeinde zum Herrn Jesus. Da sagt diese Braut zu ihrem Freund, ziehe mich, wir wollen dir nachfolgen. Ein komischer Satz. Ziehe mich, wir wollen dir nachfolgen. Das heißt, du musst mich ziehen. Ich kann allein nicht starten. Ich komme nicht aus dem Püschen. Ich habe zwar Sehnsucht danach, dich zu lieben, aber ich kann mich allein nicht auf den Weg machen. Zieh mich doch. Aber wenn du ziehst, dann wollen wir kommen. Dann will ich mich aufmachen. Aber du musst mir helfen. Da ist beides drin. Der Herr Jesus sagt, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Genau das Prinzip ist auch hier. Die Braut spürt, da ist ganz tief eine Sehnsucht in meinem Herzen. Ich möchte meinen Bräutigam mehr lieben. Ich möchte in seiner Nähe sein. Und doch stehe ich nicht von alleine auf. Doch mache ich mich nicht auf den Weg und gehe, sondern ich muss bitten, zieh mich, und dann wollen wir kommen. Also wie man nur so einen Schalter umlegt und also wie bei einem Staudamm, als wenn man da eine Tür öffnet und dann ergießt sich das. Aber diese Tür, die kann der Staudamm nicht alleine aufmachen. Und so müssen wir ihn bitten, Herr, ziehe mich, wir wollen dir folgen. Damit bekennen wir wieder Petrus, Agape haben wir nicht. Aber wir wollen Freund sein, und wenn du uns hilfst, wenn du uns diese Agape schenkst, dann freuen wir uns darüber, wir wollen es danach ausstrecken. Hier jetzt erstmal einen gedanklichen Strich. Jetzt die Frage, ich habe so viel von Liebe geredet, eine Gefühlsduselei ohne Ende, was? Gibt es denn auch vernünftige Kriterien, wie man jetzt prüfen kann, habe ich dich lieb oder nicht? Gibt es denn in der Schrift irgendetwas, was mir sagt, ja, hier hast du einen Anhaltspunkt? Ich will noch einmal sagen, in der Schrift ist niemals von Eros die Rede, nochmal zur Erinnerung, sondern von Agape, der Beweis, Jesus starb auf Golgatha, von Philea, wo Petrus zum Beispiel im Garten Gethsemane das Schwert gezogen hat und seinen Herrn verteidigen wollte, oder wie er dann auch im Hof saß am Feuer. Das ist Philia, und was der Herr Jesus getan hat, Agape. In der Schrift gibt es sehr wohl Kriterien, an denen wir unsere Liebe messen können. Dies sind, das ist jetzt keine abschließende Aufzählung, Gehorsam, Treue, das Suchen der Nähe des Geliebten und das Gespräch mit dem Geliebten. Und zu diesen vier Punkten, die ich jetzt nur mal herausgegriffen habe, will ich einige Bibelstellen euch nennen. Das erste Kennzeichen, Gehorsam. Wenn ich jemand liebe, dann ist mir sein Wunsch wichtig. Wenn mir jemand egal ist, dann wird mir auch sein Wunsch Schnuppe sein. Aber wenn der Mensch, den ich am meisten liebe, wenn ich weiß, worüber der sich freut, der braucht es beinahe gar nicht aussprechen. Und wenn er es haucht, dann ist es Befehl. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Verblüffend einfach, ne? Wir haben also hier ein richtiges Kriterium, an dem wir prüfen können, wo stehen Gebote des Herrn in der Schrift, wozu ja auch die Briefe im Neuen Testament gezählt werden. Wo sagt die Schrift uns ganz klar, wie wir uns verhalten sollen? Und dann können wir gucken, wo stehen wir da, und daran können wir genau ablesen, wie weit wir da sind. Ich lese jetzt einfach nochmal Bibelstellen. Es ist auch nur eine kleine Auswahl. Ich will euch nicht erschlagen, aber ich will euch auch mehr als eine Bibelstelle vorlesen. Dann sagt der Herr Jesus noch einmal, wer meine Gebote hat, wir haben sie, und hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm selbst offenbaren. Dieses sich selbst offenbaren, das heißt, wenn wir gehorsam sind, dann lernen wir den Herrn immer mehr kennen, dann offenbart er sich uns. Wir erkennen eine Eigenschaft nach der anderen. Wir erkennen ihn immer mehr, als wenn wir immer mehr ranzoomen könnten, so mit einem Teleobjektiv, und ihn immer dichter holen können auf unser Bild. So ist das gemeint. Wenn wir ungehorsam sind, wenn wir eine Stelle haben, wo wir bewusst sagen, also hier kann die Bibel mir nicht reinreden in mein Leben, damit blockieren wir diesen Vorgang, dann kommt es zum Stillstand, und Stillstand ist Rückgang. Und wenn wir uns im Gehorsam üben, dann werden wir immer näher zu ihm kommen. Johannes 15, Vers 9 bis 11, da sagt der Herr Jesus, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Also er sagt das alles nicht, um uns zu gängeln, sondern erstens, ich will auch diese Stelle jetzt nicht so tief auslegen, selbst der Herr Jesus hat Gebote gehalten, er hat die Gebote des Vaters gehalten. Also Gebote zu halten ist nicht entwürdigend. Erste Aussage. Zweite Aussage. Wenn wir die Gebote halten, dann lieben wir ihn, dann bleiben wir in seiner Liebe. Und dritte Aussage, dann wird unsere Freude völlig werden. Also nur durch Gehorsam können wir Freude bekommen. In dem Moment, wo wir uns dem Gehorsam verweigern, nimmt gleichzeitig unsere Freude im Herrn ab. Wir wundern uns, unser Christentum ist lasch und lau und freudelos und antriebslos. Das liegt vielleicht daran, dass an irgendeiner Stelle der Gehorsam fehlt. Dann ein letztes zu diesem Gedankengang. Paulus schreibt im 2. Korinther, ihr werdet jetzt vielleicht fragen, was hat denn das damit zu tun? Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Dem Teufel gefällt natürlich nicht, wenn wir die Schrift ernst nehmen. Der Teufel hat ganz entschieden etwas dagegen, dass wir die Schrift so nehmen, wie sie steht. Und darum versucht er alles Mögliche, um uns davon wegzukriegen, vom Gehorsam wegzukriegen. Von der Herr Jesus sagt, wenn ihr nicht das Himmelreich aufnehmt wie ein Kind, könnt ihr gar nicht hineinkommen. Also er will diesen kindlichen Glauben zerstören. Und darum benutzt er unseren gefallenen Verstand. Und das müssen wir uns sagen, unser Verstand, auch mein Verstand, ist in Sünde gefallen. Er ist nicht fähig, die Gedanken Gottes in reiner Weise nachzuvollziehen. Das können wir nicht. Und die Schrift ist aber Gottes Brief an uns. Und jetzt kommt es dazu, dass Menschen sich erdreisten, ihre Verstehensmöglichkeit über die Schrift zu stellen. Was sein kann und was nicht sein kann. Und somit wird von dem Prinzip des Gehorsams ganz sachte abgewichen. Immer mehr. Dann hat man die Möglichkeit zu gucken, ja, was ist da nur, was gilt mir heute, was gilt mir heute nicht, hin und her. Und so hat jeder dann seine eigene Auslegung. Also, und hier schreibt Paulus, wir nehmen unseren gefallenen Verstand, unseren in Sünde gefallenen Verstand, unter die Zucht, unter den Gehorsam des Christus. Nur so können wir uns recht zur Schrift stellen. Und nur so können wir in dieser Haltung bleiben, Gehorsam zu suchen. Zweites Kennzeichen. Erstes Kennzeichen war Gehorsam. Das zweite Kennzeichen, Liebe ist treu. Liebe ist immer auf Treue ausgelegt. Das, was heute in den Illustrierten als Liebe verkauft wird, ist Selbstzerstörung der jungen Menschen. Nichts weiter. Sie werden mit einem Rattengift gefangen und werden zerstört und landen als Wracks, als Verbitterte, als unglückliche Menschen, die keine Freude haben, die nur rum, die zerstört sind. Liebe ist treu. Und hier ist unser Wille gefragt. Er will, dass wir unseren Willen einsetzen. Wie in einer Ehe, da geht es nicht nach Lust und Laune, da geht es nicht nach Sonnenschein oder Regen, da geht es danach, treu zu sein. Und darum ist Treue ein Prüfzeichen für uns. Da heißt es in Matthäus 24, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen Speise zu geben zur rechten Zeit? Also treu und klug hängt zusammen und Speise geben. Speise ist die Schrift. Wer ist der treue Knecht, der seine Brüder und seine Schwestern immer wieder mit der Schrift sättigt, ihnen Speise gibt? Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde, steht im 1. Korintherbrief. Es heißt nicht, dass ein Verwalter alles können muss, aber er muss treu sein. Er muss auch nicht alles wissen, aber er muss treu sein. Denkt an das Beispiel, wo das vierfache Ackerfeld ist, wo es da auf das steinige Feld und dann die Sonne scheint, es heiß wird und dann verwelkt die Pflanze. Wenn Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen, so erklärt der Herr Jesus dieses Gleichnis, kommt, dann nimmt derjenige sofort Anstoß. Und glaubt mal, da werden nicht nur Christen um des Wortes willen verfolgt, sondern das Wort selber ist die eigentliche Zielscheibe. Und das mitten in der Christenheit. Mitten in der Christenheit wird die Bibel angegriffen. Sie wird unter den Richterspruch des Menschen gestellt. In Offenbarung 2 sagt der Herr Jesus zu einer Gemeinde, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben. 10 Tage. Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. In diesem Wort ganz klar ein Trost. Der Herr kennt die Dauer der Prüfung. 10 Tage. Das heißt, nicht 11, aber auch nicht 9. Er legt das Maß fest, was in unser Leben hineinkommt. Und dann der zweite Gedanke, sei treu bis zum Tod. Ich erinnere nur an das Eheversprechen. Auch da verspricht man sich Treue bis zum Tod. Liebe ist treu. Das dritte Kennzeichen, Liebe sucht die Nähe des Geliebten. Oder Liebe sucht das Gespräch mit dem Geliebten. Heute, wo die Handys so weit verbreitet sind, da kann man das eigentlich sehen. Verliebte junge Leute sind entweder zusammen oder sie telefonieren. Ja? Also entweder sie gucken sich ganz tief in die Augen oder sie quackeln ständig miteinander. Also dieses Bedürfnis ist einfach da, weil man sich lieb hat, weil man liebt. Wodurch können wir denn nun in die Nähe des Geliebten, das ist ja für die Gemeinde der Herr Jesus, kommen? Das ist da, wo er gegenwärtig ist, wo er gesagt hat, wo er in unserer Mitte ist. Das ist einmal die Versammlung, wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist zweitens die persönliche Andacht zu Hause, die stille Zeit, das Gebet, wo er durch sein Wort zu uns reden will. Das ist die Mahlfeier, wo wir ihm direkt begegnen dürfen, wo er sagt, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Und das ist das Bibelstudium, wo wir wirklich uns Zeit nehmen, ihm in seinem Wort zu begegnen. Und hier müssen wir uns schon fragen, wir sind ja immer dabei bei Kriterien für Liebe, das ist ja die Überschrift. Wie viel Zeit habe ich denn dafür? Versammlung, wie treu gehe ich zur Versammlung? Wie viel Zeit habe ich für meine Andacht? Wie viel Zeit habe ich zum Gebet? Wie viel Zeit habe ich zum Bibellesen? Johannes schreibt, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit eure Freude vollkommen werde. Hier geht es wieder darum, diese Gemeinschaft ist kein Selbstzweck, sondern die Geliebte, die Gemeinde, wird in der Gegenwart ihres Geliebten, des Herrn, glücklich. Es gibt für die Gemeinde kein Glück außerhalb von Jesus. Das ist so. Das ist auch im Alten Testament schon so. Im Psalm 34 heißt es, ich suchte den Herrn. Dann heißt es, sie blickten auf ihn und strahlten. Also ihn erkennen und anfangen zu strahlen vor Freude. Das gehört zusammen. Wenn wir uns Zeit nehmen, zu Hause mit ihm Gemeinschaft zu haben, dann werden wir erleben, es ist eine Freude, kommt in unser Herz, die wir sonst nicht kennen. Im Psalm 63 heißt es, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich, es dürstet meine Seele nach dir schmachtet mein Fleisch. Hört euch mal diese Worte an, nach dir schmachtet mein Fleisch. Ich suchte dich, meine Seele dürstet nach dir. Das sind alles Begriffe, die eine ganz starke Sehnsucht ausdrücken. Haben wir diese Sehnsucht? Jesus ist weit besser als alles andere. Worauf richten wir manchmal nicht alles unsere Aufmerksamkeit? In Lukas sagt der Herr Jesus, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Er hat Sehnsucht nach uns. Der Bräutigam hat Sehnsucht nach der Braut. Hat die Braut auch Sehnsucht zum Bräutigam? Und noch ein Vers zum Gebet. Da heißt es in Lukas 6, das war bevor der Herr Jesus die Jünger berufen hat, da heißt es von ihm, und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Ist eine Latte, die uns sicherlich ein paar Größenordnungen zu groß ist, zu hoch hängt. Aber daran sehen wir, dass selbst der Herr Jesus diese Verbindung zum Vater brauchte. Und wie viel mehr brauchen wir sie zum Herrn? Wir brauchen das Gebet. Wenn wir mit ihm nicht mehr im Gespräch sind, erkaltet die Liebe. Zusammenfassung. Diese ganzen Aspekte, die ich jetzt eben genannt hatte, sind im Grunde vorhanden auch in dem Bibelwort Apostelgeschichte 2, Vers 42. Kennt ihr alle auswendig. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Verharren in der Lehre, also in der Lehre bleiben, ist Gehorsam. Verharren ist Treue. Gemeinschaft ist Nähe und Gebet ist Gespräch. Hier haben wir alle diese vier Komponenten enthalten. Ein ganz wichtiger Aspekt der Liebe ist der, gehört zur Zusammenfassung jetzt, der Geliebte ist mir wichtiger als alles andere. Kann man an einer normalen irdischen Liebe gut nachvollziehen. Guckt euch mal, ihr müsst euch bloß mal die Jugend angucken, wenn die so miteinander verknallt sind. Was die für Möglichkeiten alles finden, zusammen zu sein und lange zusammen zu sein und immer wieder und gar nicht genug. Und wenn sie dann Mathe lernen sollen, dann können sie vor Schmerzen gar nicht ihre Gedanken abwenden und müssen sich dann auf Dinge konzentrieren, die sie eigentlich gar nicht interessieren. Und so schreibt Paulus im Philipperbrief. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Um dessetwillen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Also Paulus stuft alles, was ihm vorher wichtig war, als Dreck ein. Das Wort, was dafür Dreck steht, heißt, könnte man auch übersetzen mit Abraum. Also wenn man einen Tagebau hat und man will an die Braunkohle ran oder man will an die Bodenschätze ran, dann muss man das Erdreich, was oben drüber ist, erst wegräumen. Das ist der Abraum. Das ist das, was uns von dem Schatz, an den wir ran wollen, trennt. Und so sind alle Dinge, die Paulus einmal wichtig waren, für ihn plötzlich zu Abraum geworden, zu Dinge, die ihn von Christus trennen. Und darum sagt er, das will ich, schiebe ich alles zur Seite, um Christus zu gewinnen. Und hier müssen wir uns fragen, suchen wir den Schatz oder sind wir mit bunten Steinchen zufrieden, die wir im Abraum finden? Oder mit bunten Glasscherben und halten uns mit diesen Glasscherben auf und können sie gar nicht mehr loslassen und vergessen die weitere Arbeit? Paulus sagt, das habe ich alles für Dreck erkannt, weil ich ihn haben will, weil ich Christus haben will, ihn zu gewinnen. Das erste und größte Gebot ist nach der Einstufung unseres Herrn Jesus, er wird danach gefragt von einem Pharisäer, Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Hier das gleiche Thema, ich hätte auch diesen Vers nehmen können am Anfang. Hier wird es nicht als Frage formuliert, sondern hier wird es als Befehl formuliert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Man könnte auch sagen, du sollst gehorsam sein. Du sollst treu sein. Du sollst die Nähe deines Herrn suchen. Du sollst das Gespräch mit deinem Herrn suchen. Diese Kriterien. Sei treu, sei gehorsam, mit einem Ausrufungszeichen versehen. Und dies gilt ganz offensichtlich auch heute noch im Zeitalter der Gemeinde. Denn der auferstandene Herr hat Petrus genau nach dieser Liebe gefragt, der auferstandene Herr. Und der in den Himmel aufgefahrene Herr, der bewertet eine Gemeinde in den Sendschreiben, die eigentlich eine Top-Lehre hatte, die ganz viel gearbeitet hat und fleißig war, die sogar falsche Apostel entlarvt hatte als Lügner, da sagt er, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Also selbst bei aller Lehre, bei allem Recht haben, bei allem fleißig sein, die Liebe steht für den Herrn an aller oberster Stelle. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wie würdest du antworten, wenn er dich fragen würde, liebst du mich? Wie würdest du antworten, wenn er dich heute fragt, hast du mich lieb? Die Prüfsteine der Liebe sind unter anderem, ich wiederhole sie nochmal, Gehorsam, Treue, das Suchen der Nähe des Geliebten, die gedankliche Beschäftigung mit dem Geliebten, das ist das Gespräch, das Gebet. Und der Geliebte ist mir wertvoller als alles andere, was es sonst gibt. Der sich dem Petrus zugewandt hat und mit ihm, dem Versager, seine Gemeinde trotzdem zu bauen begonnen hat, kann sich auch uns, die wir ebenfalls Versager sind, auch ich, zuwenden. Und er kann auch uns diese Liebe schenken, die wir von uns aus nicht machen können. Wir bleiben ganz und gar abhängig von ihm. Und jetzt zitiere ich nochmal dieses Lied der Lieder, was die Braut sagte, ziehe mich, wir wollen dir nachlaufen. Ziehe mich, wir wollen dir folgen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, strebet nach der Liebe. Man könnte auch sagen, jagt der Liebe nach. Ich wünsche uns allen diese ganze und diese ganz neue Hinwendung zu ihm. Zu ihm, der uns liebt. Jesus Christus. Johannes schreibt in einem der Briefe, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Also seine Liebe will in uns eine Gegenliebe hervorrufen. Und auch das können wir nicht machen. Wir können aber beten, ziehe mich, Herr, zu dir. Und Jakobus schreibt, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Wenn diese Predigt nur ein einziges Ergebnis hätte, dass du diesen Wunsch hast und darum betest, Herr, ziehe auch mich. Gib auch mir diese Liebe, die ich von mir aus nicht habe. Dann ist es das, worüber der Herr sich sehr, sehr freuen wird. Ziehe mich, wir werden dir nachlaufen. Amen.